der Podcast vom DOG11.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast vom DOG11. Mein Name ist Lisa Oettinghaus und wir befinden uns gerade in der Reihe Wer wir sind, das DOG11 mit. Und heute habe ich mir meine werte Kollegin Saskia Klepsch eingeladen. Hallo Saskia,
hallo,
schön,
Lisa.
Dass du da bist.
Hallo.
Schön, dass wir die Zeit gefunden haben. Ich würde direkt mal reinspringen und dir die erste Frage stellen. Das habe ich mir jetzt so ein bisschen angewöhnt, die jeden zu stellen, der hier im Podcast mal vorbeischaut. Und zwar, um das DOG11 mal so ein bisschen die Bedeutung zu geben, was das so für uns ist, frage ich immer gerne, was ist das DOG11 für dich, wenn du drei Worte dafür finden müsstest, es zu beschreiben?
Ja, das ist, finde ich, gar nicht so einfach. Drei Worte würden für mich gar nicht ausreichen, glaube ich. Ja, als ich hier ankam, war das für mich erstmal so ein bisschen der Hafen tatsächlich. Ich kam nach Berlin, plötzlich war das der erste Anlaufpunkt für mich, ne, zu unterrichten und auch Leute kennenzulernen. Und die ist so unfassbar offene Atmosphäre hier, macht das halt auch ganz leicht. Inzwischen ist es ein Zuhause auch. Aus vielerlei Gründen. Also meine Kinder sind hier fast groß geworden. Ehemalige Partner sind hier. Also nicht allzu viele, aber das ist natürlich so. Und genau, also auch mit den Kollegen. Ne? Man kennt sich jetzt schon seit wirklich vielen, vielen Jahren. Und das macht das wirklich aus. Und was ich ganz besonders schön finde, ist, dass durch die Räume eben auch eine ganz besondere Ausstrahlung entstanden ist über die Zeit. Also für mich sowieso, es gibt für mich keinen vergleichbaren Ort. Und das, glaube ich, transportiert sich in den Unterricht und darüber hinaus. Mm. Vielleicht sind es diese drei Themen eher, aber drei Worte, finde ich, sind doch schon ein bisschen schwieriger.
Wie lange bist du denn schon hier?
Oh, gute Frage. Ich bin 2002 nach Berlin gekommen und habe da ziemlich bald, 2002 angefangen, hier zu unterrichten.
Also wie ist das so entstanden? Jahren. Also bist du direkt nach dem Studium hierher oder...
Nee, ich habe nach meinem Tanzstudium ein bisschen Erfahrung gesammelt, tänzerisch, als freie Tänzerin und auch gleich unterrichtet. Also das war ja mein Begehr. Ich wollte gleich Erfahrung als Dozentin sammeln, habe ja Tanzpädagogik studiert und das war mir dann so ein Bedürfnis, das mal auszuprobieren. Also wirklich auch die Neugier, okay, wie kann ich das, ja? Kann ich das irgendwie vermitteln? Und ja, habe dann... im süddeutschen Raum an diversen privaten Ballettschulen unterrichtet. Genau, und dann hat es mich nach Berlin verschlagen.
Und dann hast einfach vom DOG11 gehört und hast dich hier mal vorgestellt, oder wie kam das?
Nee, tatsächlich habe ich in den gelben Seiten geblättert.
Ach,
also
Wahnsinn.
Damals gab es ja noch die gelben Seiten und ich glaube, das Internet war bestimmt schon irgendwie im Anmarsch, aber zumindest habe ich das noch nicht so benutzt oder irgendwie gegoogelt oder müsste ich mal, ich weiß gar nicht, ob man das wirklich so regulär gemacht hat, ab wann das so zum Alltag gehört hat, aber damals ganz bestimmt nicht. Also gelbe Seiten aufgeschlagen und geguckt und DOG11 kommt dann recht früh und dann habe ich mich beworben und ich habe mit so diesen ganzen mit diesen ganzen formellen Briefen so meine Schwierigkeiten gehabt. Ne? Wie erkläre ich jetzt, dass ich alles abbreche, dort, wo ich herkomme und nach Berlin will? Und dann habe ich ganz einfach geschrieben, ja, ich habe mich verliebt, ich muss nach Berlin ziehen und ich unterrichte und ich habe die und die Erfahrung und wollt ihr vielleicht mit mir arbeiten? Und dann hat Kirsten sofort geantwortet. Die meinte, ja, klar.
Ach, schön.
Ja, dann bin ich über eine Vertretung reingerutscht.
Ja, lustig, ja, ich auch. Und dann hast du hier angefangen, direkt mit Kinderkursen, mit Erwachsenenkursen. Wie war so dein Einstieg hier?
Ich habe Freitag den Unterricht, glaube ich, damals von Sven übernommen. Irgendwie konnte der nicht mehr, der hat sich auf was anderes konzentriert, ich weiß es nicht mehr genau. Da habe ich eine Mittelstufe gehabt, glaube ich. Das ist eine gute Frage. Mittelstufe oder Anfänger mit Vorkenntnissen, sowas. Und das war wirklich eine Klasse. Und irgendwann haben wir festgestellt, da wäre noch Platz. Also ne, wir könnten danach noch eine Stunde machen und es gab auch die Nachfrage. Und an Kinderunterricht habe ich mich gar nicht so rangetraut. Ich habe gesehen, dass es hier komplett anders ist, als was ich da unten in Süddeutschland gemacht habe. Also ich habe immer Tanz als Ballett unterrichtet Und kam da auch irgendwie an den Punkt, dass ich dachte, das ist zwar alles schön und gut, man stellt dann die Kinder so in zwei Reihen auf und lässt sie alles nachtanzen. Mir hat das damals schon nicht mehr so gut gefallen. Mhm. Und habe es von daher gar nicht so vermisst in Berlin. Und dann habe ich gesehen, was hier alles stattfindet. Also auch insbesondere damals hat Katrin Pohlmann hier unterrichtet. Und die hat mich sehr stark beeindruckt und im Nachhinein auch wahnsinnig beeinflusst. Also ich habe gedacht, oh mein Gott, also das ist ja wegweisend, was hier stattfindet. Mhm. Ne? Die war so ganz, ich weiß nicht, die konnte ganz schnell aufnehmen, was die, und bis heute, was die Kinder so mitbringen und das sofort umsetzen in Bewegung und hat die einfach da abgeholt, wo sie sind. Das hat mich total begeistert. Mhm. Und dann habe ich mich irgendwann mal getraut, mich von dem alten Stil frei zu machen und habe mich da reingeschmissen und durchweg gute Erfahrungen gemacht. Also es war ganz, ganz toll, mit dieser Freiheit hier zu unterrichten, mit diesem, okay, wir schauen jetzt einfach mal, was mit euch los ist und dann gucken wir mal, wie wir das in Bewegung übersetzen können. Das macht immer noch ganz großen Spaß.
Mhm. Und du machst da jetzt auch relativ viele Klassen, ne? Mhm. Bei wie vielen Klassen bist du gerade?
Also hier im Doc 11 habe ich, wenn wir von Präsenzunterrichten sprechen, habe ich 11 Klassen. Mhm. Und davon sind 2 Klassen Impro-Klassen für Kinder und 2 Klassen für Jugendliche, die mit dem Ballett starten wollen. Also ich habe mich wirklich dagegen entschieden, Kinder im Ballett zu unterrichten, weil ich einfach der Meinung bin, dass die alle Bewegungsqualitäten vorher schon mitbekommen in den improvisatorischen Klassen. Mhm. Und dass, wenn sie sich jetzt fürs Ballett entscheiden, können sie das dann ganz gerne tun, wenn sie älter sind und den Körper so ein kleines bisschen besser schon kennen. Und dann können sie das auch ganz gerne mitnehmen in die Erwachsenenstunden. Mhm. Ja.
Und hast du da auch schon so Prozesse miterlebt, wo du bei einer Schülerin bei dir war und relativ jung und die du dann relativ lange begleitet hast und jetzt vielleicht sogar in deinem Erwachsenenkurs ist?
Ja, einige sogar. Mhm. Jetzt aktuell ist eine Schülerin in einer Tanzausbildung gelandet, in der ich auch Dozentin bin. Das ist jetzt nicht hier im Doc 11, aber die hat als 5-Jährige bei mir angefangen, 4 oder 5 war sie. Und hat Kindertanz mit mir gemacht und dann hat sie, glaube ich, viele verschiedene andere Dozenten hier auch ausprobiert und irgendwann stand sie wieder in meiner Klasse, dann im Ballett, als junge Frau und wollte sich zusammen mit mir vorbereiten eben auch oder mit uns allen auf die Tanzausbildungen, die es so gibt im zeitgenössischen Bereich und jetzt ist sie da. Mhm. Also das sind auch einige, da fallen mir spontan 2 ein, die das gemacht haben. Und eben, ja, das ist ganz schön zu sehen. Viele sind auch vom Doc 11 in ganz andere Richtungen gegangen. Also die habe ich dann nicht mehr weiter begleitet. Die waren dann bei mir in den Unterrichten. Irgendwann waren sie dann weg und dann kamen sie wieder als fertige Tänzerinnen oder Choreografinnen oder sowas. Mhm. Ja, schon toll. Mhm. Ja.
Und was würdest du sagen, wenn du deinen Unterricht mal beschreiben würdest, oder wie du arbeitest als Lehrerin? Hast du da so ein paar Ansätze, die du vielleicht so mit uns teilen kannst, was deinen Unterricht ausmacht?
Grundsätzlich ist es mir unfassbar wichtig, dass die Leute sich abgeholt fühlen und nicht ausgegrenzt. Also ich finde, Ballett hat grundsätzlich eine Ausstrahlung, die nicht unbedingt einladend sein muss. Ja, also ich sehe es immer auch an den Leuten, die dann zum ersten Mal hierher kommen und sich sofort entschuldigen, wenn sie hierher kommen, sich allein schon dafür entschuldigen, dass sie es gerne mal ausprobieren wollen. Die sagen, ja, aber ich bin ja eigentlich auch schon alt und ich bin ja aber auch eigentlich gar nicht so dünn oder ich bin ja aber auch eigentlich gar nicht gedehnt oder. Also ganz viele Gründe, warum sie eigentlich gar nicht hier sein sollten.
Vorurteile, ja.
Ja. Und dann merkt man schon, dass es schon so Kategorien gibt, die man im Ballett so zuspricht. Ja, schlank sein müssen, besonders flexibel sein müssen, jung sein müssen. Und sicherlich ist das sehr, sehr hilfreich, wenn man eine professionelle Ballettkarriere anstrebt. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir nahezu alle Leute abholen können, die das wirklich wollen, die ihren Körper kennenlernen wollen und nichts anderes ist es. Also die wollen zu sich finden und auch wenn es jetzt super esoterisch klingt, aber am Ende wollen alle, egal in welchem Tanzstil man schaut, mit ihrem Körper oder zu ihrem Körper einen besseren Kontakt haben. Mhm. Und ich denke auch, dass das im Ballett geht. Und ich versuche eben schon gegen diese ganzen Klischees anzukämpfen. Mhm. Aber da fühle ich mich manchmal recht alleine, was nicht stimmt. Ich weiß auch, dass einige Kollegen das sondern schon seit langer Zeit auch beherzigen und sehr leidenschaftlich verfolgen, dass man eben mit dem Körper arbeitet und auch nicht gegen den Körper. Mhm. Sowas wie die berühmten Ballettklischees wie Ausdrehung oder Hintern verspannen. Mhm. Ja, und all das muss unbedingt neu gedacht werden. Und das versuche ich.
Ja. Und hast du das Gefühl, dass es auch ankommt so, dass du da mitprägen kannst, was Ballett jetzt für Leute sein kann, die damit ganz neu anfangen?
Ich hoffe das sehr. Mhm. Manchmal sehe ich das. Manchmal denke ich so, ach Mensch, guck, wenn ich so einen Schritt rausgehe, ne, mal ein bisschen weiter weg und mir die Klasse einfach mal anschaue, ohne zu sehr involviert zu sein im Sinne von, ich bin jetzt mal kurz Zuschauerin. Das kann man ja ab und zu mal gelingt, du kennst das, ne? Ab und zu gelingt einem das als Dozentin, dass man mal raustritt und mal ganz offen schaut. Mhm. Und dann freue ich mich schon zu erkennen, dass die auf ihren Körper Rücksicht nehmen und in ihren Möglichkeiten arbeiten. Und das ist für mich ein super Erfolg.
Ich finde, das ist auch das Schöne daran, wenn man Kinder, Jugendliche und Erwachsene unterrichtet. Und du unterrichtest ja auch fast alle Altersgruppen oder hast alle Altersgruppen schon unterrichtet. Mhm. Wie anders man mit dieser Mission, sage ich mal, mit Kindern irgendwie arbeitet. Und wenn die Kinder dann nachher als Erwachsene wieder in unserem Unterricht sind, da finde ich, dann merkt man dann total, okay, wir haben das mitgegeben, wie wir Tanz sehen und wie wir das Ganzheitliche in der Körper da mit reinspielt. Und das ist dann wunderschön zu merken, dann sieht man wahrscheinlich auch den Unterschied total extrem. Das kann ich mir vorstellen, dass im Ballett noch extremer ist als im zeitgenössischen Tanz.
Ja, absolut. Aber eben auch von der anderen Seite. Also wenn ich Leute bei mir habe zum ersten Mal, die viele Jahre lang Ballett gemacht haben als Kind, sieht man schon auch, durch welche Schule sie gegangen sind. Also man sieht dann sofort im Körpergedächtnis, ist hängen geblieben. Oh, ich muss mich so und so hinstellen. Die Arme sind da und dort und ich muss ausdrehen. Das sind so fast schon so Reflexe, die sich dann plötzlich einschalten. Und das ist tatsächlich schwierig, dann das wieder zu lockern, weil viele Leute auch ganz stark daran festhalten, das hart Erarbeitete unbedingt behalten zu wollen. Und da muss ich schon ganz behutsam dafür sorgen, dass sie einsehen, dass das vielleicht jetzt nicht mehr das Allerbeste für ihre Knie oder Hüfte oder für ihren Rücken ist. Mhm. Aber du hast völlig recht, wenn man sieht im Verlauf, dass die Rechnung aufgeht einfach. Das ist was ganz, genau. ganz, ganz Schönes. Mhm. Ja.
Wie bist du denn selber zum Ballett gekommen oder zum Tanzen?
Ja, ich weiß noch, dass ich habe so eine Erinnerung an eine Kinderballettklasse. Da sehe ich mich umgeben von anderen gleich kleinen Menschen. Und wir hatten alle rosa Balletttrikots an und so kleine Tütüs. Und ich hatte aber einen Kurzhaarschnitt. Ich kam mir total fehl am Platz vor. Also ich entsprach nicht dem Klischee. Ich war nicht so ein liebesartiges Mädchen. Und ich hatte das Gefühl, es wird aber von mir verlangt. Und wir sollten dann immer in der Reihe stehen. Und dann sollten wir die Schritte der Reihe nachmachen. Und ich war eher so die Kandidatin, die der Lehrerin immer gerne mal heimlich einen Klaps auf den Hintern gegeben hat. Also super frech. So ein Grauen für alle Ballettlehrer eigentlich. Und ich kam aber danach auch aufgeregter raus in die Klasse, als ich reingegangen bin. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich fand es schrecklich. Also ich merkte auch so, das ist nicht für mich, ich bin da nicht gemeint. Ich störe und habe dann aber auch gestört. Also das hat sich so hochgeschaukelt. Und dann haben wir das also sein lassen. Ich bin dann wieder mehr so Richtung, was weiß ich, Sport. Habe ein bisschen Turnen gemacht, aber nichts Wildes. Also da fehlt es, glaube ich, auch einfach an Begabung. So. Ja, und dann war ich irgendwann auf dem Rückweg von der Schule und saß im Schulbus. Und dann, ich weiß noch genau die Szene, ich schaute aus dem Fenster und da war so ein Haus mit so einem verwilderten Garten und plötzlich dachte ich, ich muss dringend wieder Ballett machen. Ich habe keine Ahnung, wie das kam. Es war so, ich muss jetzt wieder Ballett machen. Da war ich 11 und dann sagte ich zu meiner Mutter, du, ich möchte Ballett machen. Sie, gut, ich melde dich an der hiesigen Ballettschule an. Und ja, so kam's.
Wow.
Und mein Ballettlehrer, Andreas war erstmal ganz toll und wir waren alle total in ihn verliebt. Natürlich, alle Mädchen waren in den Ballettlehrer verliebt. Das hat ihn, glaube ich, wenig tangiert. wir haben geschwärmt. Und der hat dann irgendwann mal vorgeschlagen, ich könne mich ja mal vorstellen, an der Hochschule in Mannheim, da gäbe es so eine Art Vorstudium, da wird man dann auf die Audition vorbereitet zum Hauptstudium. Und wenn man ja bei dieser Leistungsprüfung, Eignungstest besteht, dann kann man das studieren mit Hochschulabschluss quasi. Das Bedingung wäre halt, dass man ausreichend begabt ist. Ja, das war natürlich das eingeschlagen wie eine Bombe bei mir zu Hause. Ja, das war so, wow. Ich fühlte mich da eben... Da fühlte ich mich dann zu Hause. Da war plötzlich das Ballett in seiner Form genau richtig. Also nur weil ein Kind das mit 5 Jahren vielleicht richtig blöd findet, heißt es nicht, dass es nicht später passt. Irgendwas hat sich bei mir verändert und das war dann genau die richtige Geschichte.
Und es sind ja auch verschiedene Faktoren, ne? Also ich kann mir vorstellen, also ich weiß es viel auch an den Lehrern, die ich dann im Umfeld und also nicht nur an der eigenen persönlichen Entwicklung, ne?
Ja, und der war jung genug, um uns da abzuholen und hat uns
schön
gefördert.
Genug.
Schön und jung. Ja, hat mich einfach dann auch total, ich weiß nicht, mich hat da die Muse geküsst. Ich konnte nicht mehr anders. Das ist mir, kann ich nicht anders beschreiben. Das war plötzlich dringend.
Ja. Und dann hast du da 3 Jahre studiert in Mannheim, oder?
Naja, ich habe dann immer mehr Ballett gemacht und Jazz, was man so gemacht hat. Also Modern gab es auch so ein bisschen in den Anfängen, aber das Zeitgenössische, was man jetzt heute hier...
Das gab es noch gar nicht. Und
also,
es gab so viel Jazz. Wir haben auch früher
Jazz
so viel Jazz
gemacht. Jazz war das Ding.
Ich habe das Gefühl, das gibt es gar nicht mehr.
Ja. Da haben sich alle auch verloren in diesen Fame-Bewegungen.
Mhm. Ja, genau.
Ja,
Fame.
Ja. Und heute ist es so ein bisschen, naja, aber ich finde es nach wie vor, hat das seine Berechtigung. Genau, und dann habe ich mich vorbereitet auf das kleine Vortanzen für das Vorstudium und war dann mit 12 an der Hochschule, bin immer nach der Schule dann mit dem Zug nach Mannheim gefahren und habe da irgendwann dann auch jeden Tag trainiert, hatte Modern und Ballett und irgendwann war dann auch noch der Samstag dabei, also irgendwann war es so 6 Tage die Woche. Und dann wurden wir wurden auch jedes Jahr oder jedes halbe Jahr, das weiß ich gar nicht mehr, geprüft. Und das hieß dann immer, ja, wenn du die Prüfung bestehst, dann kannst du in den nächsten Jahrgang gehen. Und dann, ja, es war sehr aufregend. Ich fand das ganz schrecklich. Ich fand die Prüfungssituation immer ganz, ganz fürchterlich. Ich hatte immer das Gefühl, es ist knapp. Es ist ganz knapp. Ich weiß nicht, ob das stimmt bis heute, aber ich bin kein Prüfungsmensch. Punkt aus. Also ich finde auch im Tanz geprüft zu werden ganz schwierig. Also ich habe immer allergrößtes Verständnis für alle, die ich prüfen muss jetzt oder ja für Auditions. Also es ist keine angenehme Situation tatsächlich. Mhm. Aber ja, es hat geklappt und genau. Und dann habe ich, ja, wie alt war ich da? Ich glaube, ich war 16, habe ich dann die Aufnahmeprüfung gemacht fürs Hauptstudium. Also mir war dann alles egal. Ich dachte, jetzt tanzen, jetzt oder nie. Alles andere kann ich immer noch nachholen. Mhm. Genau. Und dann...
Ja, lustig, dass du das sagst mit den Prüfungssituationen und wahrscheinlich ist das auch mehr verbreitet als das, was ich dir jetzt sage, weil bei mir ist das genau das Gegenteil. Ich habe es geliebt, geprüft zu werden.
Ehrlich, fantastisch.
Ich fand das so toll. Das war für mich wie auf der Bühne stehen und dann, ein ganz tolles Gefühl. Genau das Gegenteil.
Ja, nee, das kann ich nicht teilen. Also das hat mich immer, ich hatte das Gefühl, ich sehe mich mit ganz vielen Spiegeln an und sehe so viele Sachen, die ich noch verbessern könnte und vielleicht ist da mein Perfektionismus nochmal langsam reingekrätscht, aber ja, war nicht meine Welt. Ich hatte einmal eine super Prüfung, auf die habe ich mich auch gefreut. Da dachte ich zum ersten Mal, ja, schaut mich an, das kann ich und bitte, ihr seid herzlich eingeladen, das jetzt zu genießen. Also es war richtig so ein ganz hohes, großartiges Gefühl. Aber meistens hat es mich sehr gestresst.
Und wie gehst du damit um? Also du hast ja schon erwähnt, du unterrichtest auch noch an anderen Städten außer im Doc 11.
Ja.
Zum Beispiel an der Etage, ist das
genau
richtig? Das ist eine Ausbildungsstätte, ne?
Genau.
Hast du da dann irgendwas für dich selbst mitgenommen, daraus, dass du merkst, so irgendwie das Prüfungsding an sich, das muss vielleicht sein, aber bringst du da irgendwas mit rein, was du dann anders machst, weil du es damals als so schlimm empfunden hast?
Das hoffe ich auch. Ich versuche, sie ganz gut vorzubereiten, alles vor allem sehr individuell zu arbeiten, zu sagen, okay, wir wissen, was wer kann, wo Stärken und wo Schwächen sind, sie gut aussehen zu lassen und eben auch ein bisschen zu beruhigen vor der Prüfung unmittelbar, ne? Zu sagen, wenn du jetzt nervös bist, besinne dich, nimm dir die Zeit nochmal durch, also so kleine Tricks, die man dann auch von der Bühne kennt, ja. Aber die nochmal zu versammeln und einmal tief durchzuatmen und sagen, wir schauen, wir wissen sowieso schon alles, was wir von dir wissen müssen. Das ist jetzt nicht der Tag, an dem irgendwas wirklich entschieden wird, sondern das ist jetzt eigentlich, oft sind Prüfungen nur pro forma. Mhm. Ja, man weiß schon, habe ich einen Tänzertypen vor mir oder ist diese Person für den Beruf nicht geeignet? Das manchmal geschehen kleine Wunder, deswegen haben wir da in der Etage zum Beispiel so ein Probesemester, so ein halbes Jahr, wo man sich das anschaut, ob es eine Entwicklung gibt und manchmal platzt ein Knoten und du merkst, wow, ich bin überrascht. Und manchmal bestätigt sich so ein leiser Verdacht und wird eben lauter. Und dann kann man aber auch eine Entscheidung treffen. Ich finde nichts schlimmer, als die Leute durchzuziehen und sie im Glauben zu lassen, dass sie eine Chance hätten in dieser Welt. Also die Tanzwelt ist nichts, das ist kein leicht verdientes Brot. Mhm. Und viele wollen ein Stück vom Kuchen. Deswegen fände ich es nur fair, wenn man da frühzeitig sagt, also ich glaube nicht dran. Aber heißt auch nicht, ich meine, am Ende entscheidet sich dann jemand für eine andere Richtung, für eine andere Schule. Und diese Schule ist dann passender, das gibt es auch. Dass man feststellt,
ich bin auch überzeugt davon, dass man das auf jeden Fall so früh wie möglich mitteilen sollte. Auf der anderen Seite, was ich gelernt habe, meine Mutter sagte das früher immer, als ich die Ausbildung gemacht habe. Und ich war sehr verbissen darauf, dass ich danach halt bei den und den Companies gerne arbeiten möchte. Und das hat dann auch alles so geklappt, wie ich mir es vorgestellt hatte. Aber meine Mutter hat immer gesagt, hey, und selbst wenn es nicht klappt, dann hast du so eine tolle Charakterschule durchgemacht. Also die Tanzausbildung, und ich glaube, das ist auch bei vielen anderen Ausbildungen so, das ist ja auch oft in der Zeit, wo man einfach heranwächst und sich seine Meinung bildet und sich weiterentwickelt. Und da habe ich das Tanzstudium als sehr, sehr schöne Lebensschule so erfahren. Mhm. Also so, auch wenn man jetzt vielleicht nachher nicht die Tänzerin wird, finde ich, ist das immer noch eine extrem tolle Schule, weil es da um so viel Ganzheitlichkeit geht, die Auseinandersetzung, die man hat mit seinem Körper, mit Emotionen, die dabei hochkommen. Ich finde das so viel drin.
Absolut. Nur da, glaube ich, hast du wieder großes Glück gehabt. Also ich war auf einer staatlichen Ballettschule und da muss man innerhalb von 3 Jahren das klassische Repertoire draufpacken. Und da ist einfach aufgrund der kurzen Zeit, man ist also innerhalb von 3 Jahren alles lernen, was wichtig ist, also im Hauptstudium jetzt, das ist nicht viel Zeit. Und da ist auch nicht viel Zeit für Individuelles. Und deswegen werden die Leute ja auch so selektiert und auf Herz und Nieren geprüft, ob sie das schaffen können. Und da versuche ich jetzt heute, wenn ich Tänzer begleite oder angehende Tänzer begleite, schon mit einfließen zu lassen, dass Tanz eben mehr ist als nur Körper. Also so wie du gerade gesagt hast. Aber das ist vielleicht in den zeitgenössischeren Ausbildungen grundsätzlich was anderes oder hoffentlich was anderes. Das könnte man im klassischen Ballett durchaus noch ein kleines bisschen mehr verfolgen. Also das fängt schon morgens mit dem Aufstehen an. Ja, welchen Tag habe ich heute? Wie fühle ich mich heute? Und muss ich das jetzt irgendwie auf die Goldwaage legen? Oder kann ich auch mal sagen, okay, ich habe heute nicht so einen guten Tag. Wie begleite ich mich durch so einen mittelguten Tag? Muss ich dann sehr streng mit mir sein? Nein, eigentlich nicht. Ja, aber das ist unfassbar wichtig, wie man da auch von den Dozenten und Dozentinnen begleitet wird. Das hoffen wir, glaube ich, dort an diesem Ort sehr zu tun. Das versuchen wir hier auch schon mit unseren Schülern hier im Block 11, aber eben auch an der Etage oder in jeglicher Form der Tanzweiterbildung. Du hast völlig recht, wir wissen alle nicht, wozu das gut ist. Das Bedürfnis schlummerte in uns, das machen zu wollen und wohin auch immer das führen mag.
Ja. Und du hast mir letztens erzählt, du unterrichtest oder lehrst nicht nur Tänzer, sondern auch Tanzpädagogen. Magst du mir da was erzählen? Bei Seneca, ist das richtig?
Genau, das ist also Tina und Inga von Seneca Intensiv haben mich vor einigen Jahren angesprochen, ob ich für sie in ihrem Programm unterrichten wollte. Damals hieß das Tanzpädagogische Kompetenz. Es war eine Weiterbildung für Leute, die in irgendeiner Weise Tanz in ihren Unterricht mit einfließen lassen wollen. Das konnten Lehrer sein oder Lehrerinnen, Erzieherinnen oder tatsächlich auch schon Tänzer, die schon unterrichten und ja, da ihr Wissen vertiefen wollten oder pädagogisches Know-how. Und meine Aufgabe ist die Methodik, also der Aufbau von erstmal Platzierung und dann die ersten Fußpositionen und dann die Arme. Also so wie ist es eigentlich in der Form korrekt gedacht? Und jetzt wird es eben sehr viel globaler gedacht, im Sinne von, wo ist der kleinste gemeinsame Nenner zu verschiedenen Tanzstilen? Also ich kann jetzt nicht immer nur vom Ballett ausgehen. Es ist allerdings auch so, dass das Ballett nicht die einzige Tanzrichtung ist, die das Monopol auf Ausdrehung hat, sondern das haben wir in vielen anderen Stilen auch. Nur heißt es dann vielleicht nicht on the off, sondern man hat halt eine Zweite oder eine Grätsche oder man, ne, man steht halt auswärtser. Und da ist es eben einfach wichtig, dass die angehenden Dozentinnen wissen, wie platziere ich den Körper, wie bereite ich den Körper vor. Und da ist es mir wirklich ein innerer Fackelzug, wenn ich weiß, ich sitze jetzt gerade da an der Quelle, kann angehende Dozentinnen dazu vielleicht auch ermutigen, mehr auf die Körper zu achten und weniger rein Schritte und weniger nach Büchern zu arbeiten, sondern sehr viel mehr zu gucken, mit wem habe ich es eigentlich zu tun, sodass wir so viele schöne Tänzer ausbilden können und Tänzerinnen. Denn tatsächlich schließt das Ballett jetzt, wenn wir mal wieder aufs Ballett zurückkommen, ja viele Leute auch vom Tanz aus, die das professionell machen wollen. Ne? Also das heißt, der Körper ist nicht ausgedreht genug oder von der Struktur jetzt vielleicht nicht filigran genug gebaut. Aber dennoch gibt es da Tänzer, die großartig wären, würde man sie erkennen und unterstützen können.
Ja, das ist echt schade, dass das jetzt erst so kommt, ne?
Ja.
Also gut, dass es überhaupt kommt, aber...
Ja, es kommt langsam.
Mhm.
Ja. Genau.
Wir unterrichten ja gerade alle online und da wäre meine Frage nochmal an dich. Hast du das Gefühl, gerade im Ballett, wir haben ja vorhin über so über Vorurteile geredet und mit einem Bild, was Ballett einfach so widerspiegelt und wo die Leute oft halt mit ihren Einstellungen schon herkommen. Hast du das Gefühl, dass der Online-Unterricht da vielleicht sogar was Positives hervorbringt? Ich kann mir vorstellen, dadurch, dass sie alleine zu Hause sind, vielleicht nicht dieses Exposing haben, was sie hier haben. Hast du da schon irgendwie eine kleine Studie aufgestellt?
Vielleicht eine klitzekleine. Also ich habe trotz der Tatsache, dass man jetzt nicht in Kontakt, so richtig in Kontakt treten kann, also es fehlt ja die Dreidimensionalität, ja, also wenn man sieht sich, man hört sich, aber das war es dann auch schon, habe ich trotzdem ein paar Neuanmeldungen in den Online-Klassen. Also, und ich glaube schon, dass es Leute sind, die Sicherheit des Zuhauses schon sehr schätzen und die vielleicht sonst nicht dazugekommen wären. Die sagen, ich probiere es einfach aus und wenn es mir nicht gefällt, kann ich auch einfach die Kamera ausschalten.
Genau.
Wobei ich hoffe, dass sie das eben nicht tun. Mir wurde jetzt auch gefeedbackt, dass es eben ganz wunderbar ist, die Kamera nicht auszuschalten, weil man endlich wieder gesehen wird. Und viele, gerade im Homeoffice sitzend, haben eben genau das. Ich kenne das von Freundinnen, die das eben auch berichten, dass in ganz vielen Homeoffice-Situationen, Online-Situationen, Zoom-Meetings oder was auch immer es gibt, die Kameras ausgeschaltet sind und man hört sich nur reden und keiner zeigt sich mehr. Und draußen in der Welt ist man auch nicht, man sitzt nicht im Restaurant und hat einen geselligen Abend, sondern das sind so Dinge, die gerade ja abhanden gekommen sind. Und jetzt mache ich mich sichtbar. Ich mache mich aber auch in meiner Angreifbarkeit ja. sichtbar. Ja? Also ich kann es vielleicht nicht oder ich habe einen ganz anderen Anspruch an mich. Das hat man ja immer im Ballett. Also man macht das erste Tendu und denkt, ja verdammt, der da vorne, die da vorne könnten es vielleicht ein bisschen besser. Oder das ist ja etwas, was, glaube ich, bei den Leuten im Kopf ganz schnell passiert. Und die eigentliche Arbeit ist, sie zu erreichen, also dass ich sie eben erreiche und sie dazu ermuntere, das einfach sein zu lassen. Also diese Wertung. Und ja, ich glaube, dass die Leute sich das schon trauen. Dass sie sich ein bisschen mehr trauen von zu Hause.
Ja, das ist auch meine Beobachtung.
Nicht so ins Risiko zu gehen, vor einer großen Gruppe zu stehen. Und doch, das ist ganz schön.
Ich habe ja auch ein bisschen über dich recherchiert. Das war nämlich tatsächlich eine Sache, die ich nicht wusste. Und zwar habe ich entdeckt, dass du bei einem Film mitgemacht hast.
Oh,
den konnte ich mir aber leider nicht angucken.
Ja, gab's
nicht mehr.
So schade ist das nicht.
Der heißt Ich liebe dich nicht.
Ah ja.
Und das ist gar nicht jetzt unbedingt, also ich freue mich gern, darüber zu hören, was das für ein Projekt war. Aber worauf ich auch hinaus will, ist, hattest du eine Zeit so nach dem Studium und bevor du unterrichtet hast? Du hast ja auch erwähnt, dass das Unterrichten für dich auch etwas war, wo du hin wolltest. Gab es da eine Zeit, wo du selber dich ausprobiert hast als Tänzerin, Choreografin, Schauspielerin?
Als Choreografin tatsächlich nicht. Das hat mich nicht interessiert. Also ich glaube, da gibt es so viele fantastische Köpfe, da habe ich mich nie gesehen. Ich habe mich immer im Unterrichten gesehen, immer schon. Ich habe damals auch schon als Kind irgendwelche Puppen unterrichtet, meine Eltern wissen das gar nicht, aber ich habe die dahingestellt, ich habe versucht, Mathe zu unterrichten. Ein Glück wurde nichts daraus. Aber irgendwie dieses Versuchen, mit meinen eigenen Worten Leute zu erreichen oder auch herauszufinden, was ist der Satz, der dir jetzt hilft, das finde ich bis heute ganz spannend. Und ich finde es auch ganz spannend, Leute, gerade Anfänger, da abzuholen und in Bewegung zu bringen. Also das war immer schon ganz, und da habe ich mich viel ausprobiert, also da probiere ich viele Sachen aus. Das mit der Schauspielerei, das hat sich so, da kam ich dazu wie die Jungfrau zum Kind. Also ich habe im Tanzstudium, oh Gott, irgendwelche Filmemacher kennengelernt, die haben dann nach einer Tänzerin gesucht, die in irgendeinem Video mal auftreten am Rande, so kleine Jobs, die man immer gerne dann auch macht, weil es auch einfach leicht fällt und weil es auch, es war kein Problem. Und dann kannte jemand jemanden, der jemanden kannte, und dann fiel mein Name und dann wurde ich eben angefragt, ob ich die eine Hauptrolle da übernehmen wolle, und habe ich gemacht. Ich war wahnsinnig nervös, ich hatte noch nie irgendwas mit Sprache zu tun, also Sprache im Sinne von wie drücke ich mich vor der Kamera aus, wie spreche ich vor der Kamera, ich hatte also was nicht gelernt. Ich hatte keine Schauspieltechnik oder irgendwas. Ich dachte einfach, okay, ich reagiere dann einfach so, wie ich reagieren würde in der Situation, und ich mache das jetzt einfach. Und
genau. Schade, dass das noch gar nicht so in den, oder gerade in den klassischen Ausbildungen, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber gar nicht so drin war. Ne? Bei uns war das drin mit Schauspiel, hatten wir. Und, ja. Gerade weil wir als Tänzer ja so vielseitig eingesetzt werden, gerade an einem großen Theater.
Das wird tatsächlich dann abverlangt. Also plötzlich musst du dich in deiner klassischen Rolle in die Situation hineindenken und in die Rolle hineindenken, und dementsprechend du erfährst dann, du bist jetzt übrigens ein junger, kleiner, blauer Vogel, oder du bist jetzt Prinzessin Aurora, also Dornröschen, und du bist gerade erwacht, und dann war es das auch schon. Also viel erfährt man nicht, und wenn man sich das auch anschaut, ne, die großen Ballette, das sind ja schon einfach wirklich sehr alte Schinken, teilweise wunderschön, aber da ist schon ganz große Dramatik, ganz große Gesten und alles sehr, alles sehr, sehr alt. So würde man das heute nicht mehr machen. Also da gibt es ja so viel schauspielerische Entwicklung in der letzten Zeit. Die ist schon auch ein bisschen am klassischen Ballett vorbeigegangen. Das ist was Eigenes. Ja, nee, ich hatte damit nichts zu tun. Ich habe dann diesen Film gespielt und dann, ist auch nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Jedenfalls hat mich der Film am Ende dann dazu gebracht, dass ich nach Berlin gezogen bin. Und dieser Ich liebe dich, ich liebe dich nicht Film war von dieser großartigen Regisseurin Marie-Elisa Scheidt, die sich mit interessanten Themen auseinandergesetzt hat. Jetzt explizit bei diesem Film ging es um Schlaganfallpatienten und Patientinnen und das Leben mit diesen Partnern, die eben einen Schlaganfall erlitten hatten. Das war ganz spannend.
Schön. Saskia, das ist sehr schön, so viel über dich erfahren zu haben. Hast du noch irgendetwas, wo du sagst, oh, das ist etwas, was ich gerne noch teilen möchte, über deinen Unterricht oder über Ansichten, die du hast, oder Sachen, die du über Ballett zum Beispiel immer schon mal allen sagen wolltest?
Ja, was ich immer schon mal sagen wollte.
Jeder darf kommen, egal ob groß, ob klein.
Ja, tatsächlich. Also traut euch. Das würde ich gern sagen. Ballett sollte weniger ausschließend sein. Und das versuchen wir hier. Das versucht das Doc 11 als solches. Aber das versuche ich auch in meinen Unterrichten. Und nichts anderes eigentlich. Ja. Einfach kommen, probieren und gebt ihm eine Chance, gebt euch eine Chance, verurteilt euch nicht. Manchmal reicht nicht eine Probestunde, sage ich auch immer. Man muss es 2-3 Mal probieren und dann lernt man schon, aha, habe ich schon mal gesehen, ist alles halb so wild. Ja.
Was ein schöner Schlusssatz. Danke, Saskia. Schön, dass du da warst.
Ja, sehr gerne. Danke, Lisa.
Bis zum nächsten Mal.